Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Schönen Samstagmittag aus dem Mörwald Kochamt. Heute ist der Hausherr persönlich zu Gast, beziehungsweise der Gastgeber ist hier in der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier. Herzlich willkommen Starkoch Toni Mörwald und herzlich willkommen auch der Generalsekretär der Fußballergewerkschaft Gernot Baumgartner und natürlich unser Nachspielzeitexperte vom Dienst Kurt Gager. Wir sind hier an einem Stammtisch. Man darf essen, trinken, reden, wie das so ist. Toni, deine Eltern hatten ja auch schon ein Gastronomieunternehmen. Gab es da so einen Stammtisch?
Ja, die Schnapsgartenföhner. Ja. Das ist immer ganz wichtig in der Spielzeit und wir befinden uns ja auch in der Euro-Spielzeit. Glaube ich, ist auch das Schöne am Stammtisch war immer, dass man halt einfach sich irgendwie unterhalten hat und dann hat man ein paar Runden geschnapst, nicht? Und am Ende des Tages, der die Bummel gekriegt hat, hat dann die Rechnung gezahlt.
Jetzt hat dich der Kurt Gager schon in sein Herz geschlossen, das ist ein leidenschaftlicher Kartenspieler.
Ja, dann müssen wir mal ein Game auch haben.
Das machen wir. Wir haben schon überlegt, um eine Sendung.
Ich werde das Angebot annehmen.
Ja, sehr gut.
Worüber wurde geredet früher am Stammtisch, wenn gerade nicht Karten gespielt?
Du, ich bin 67 geboren und in Anfang der 70er Jahre war die Bedeutung eines Wirtshauses am Land eine ganz andere wie heute, weil die Leute sind ins Wirtshaus gegangen, weil es oft den einzigen Fernseher gegeben hat. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Da haben die Leute bei uns einen Schilling bezahlt. Gerade Fußballmatch, und das hat es ja auch immer wieder gegeben. Und Informationsveranstaltungen oder irgendwelche sozusagen Unterhaltungsgeschichten, die es dann gegeben hat in diesen zwei Fernsehsendern, die es gegeben hat, in Schwarz-Weiß meistens. Und dann wurde natürlich auch immer diskutiert über das Ganze. Dann sind die Leute weggegangen, nicht um zu essen, sondern um zu trinken. Im Wein haben sie da angekommen, haben sie auf Bier getrunken im Wirtshaus. Und das dritte war eigentlich neue Informationen. Das Informationsnetz und Kommunikationsnetz war nicht so ausgebaut wie heute, dass jeder in sein Handy schaut und hat alles online, sondern er einfach ins Wirtshaus gegangen, damit er Leute trifft und wieder Neuigkeiten erfährt. Wer verkauft welche Grundstücke, wer hat irgendwelche Körben oder irgendwelche Sachen zu verkaufen und, und. Also man hat verschiedene Dinge einfach im Wirtshaus besprochen am Stammtisch.
Also die großen Deals sind beim Wirten besprochen. Und der Wirt hat sowieso alles gewusst, ne?
Nein, der Wirt hat immer mitgehört und hat immer alles gewusst, logischerweise.
Vorher und Wirt. Alles gewusst, im ländlichen Raum.
Der Recht steht der andere im Stammtisch.
Ja. Genau, wo auch immer. Schön, dass wir hier sein dürfen. Das Stadtstudio ist ja ein Pop-up-Studio, auch so ein neumodischer Begriff, hier im Kochamt Mörwald. Wie kam es denn dazu, zu dieser Zusammenarbeit?
Naja, das war ja auch während der Corona-Zeit und wir hatten ja grundlegend auch in der Zeit ja den Normalbetrieb ja geschlossen und konnten sozusagen auch keine Gäste bewirten und durften auch nicht bewirten. Und dann kam es dazu, dass wir auch in einem Stammtischrunde hier zusammensaßen und da waren halt einige Leute vom Kurier dabei und dann haben wir das eigentlich in einer ganz schnellen Entscheidung gesagt, eigentlich können wir da das Stadtstudio machen, liegt mitten hier im Zentrum von Wien, eigentlich im Zentrum von Österreich. Und damit sind auch die Leute schnell zugegen und man kann sich hier treffen am Stammtisch und vieles ausdiskutieren und besprechen im kurzen Weg. Und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man am kurzen Weg die Dinge auch ausdiskutiert.
Was passiert denn hier, wenn gerade nicht über Fußball gesprochen wird?
Da wird umgeräumt und dann gibt's dann hier einen Private Table, wo sozusagen Gäste sich hier das Kochen mieten. Und dann gibt's auch eine Schauküche, wo dann gekocht wird, wo man selber kochen kann, wo man einen Koch engagieren kann, wo man auch mich engagieren kann. Und dann bedient in privater Atmosphäre seine Gäste und ja, man wird von niemandem gesehen. Und man kann sich austauschen und kann keiner mithören. Ist ja auch immer in Zeiten wie diesen nicht so uninteressant.
Außer wir lassen ein paar Kameras da. Und es gibt die Mörwald Boutique oder die Boutique der guten Lebensmittel.
Ja, das ist immer wichtig, weil Lebensmittel sind ja ganz ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Ich sage ja immer, Essenszeit ist Lebenszeit. Wer keine Zeit zum Essen hat, hat keine Zeit zum Leben. Und ich glaube, dass diese Ess- und Trinkkultur nicht nur einer der schönsten Dinge des Lebens auch ist, sondern auch eine sehr wichtige Rolle ist, weil wenn die Leute miteinander essen und trinken, dann verstehen sie sich auch besser. Daher würde ich immer allen unseren Politikern am Weg mitgeben, geht's bitte mehr essen und redet miteinander am Tisch, habt's mehr davon, als wie sich da permanent irgendwo im Parlament sich zu duellieren.
Also wir lassen die Stammtischkultur wieder aufleben.
Das ist gut so.
Das ist gut so, genau. Wenn man so beschäftigt ist wie du, hast du überhaupt Zeit zum Fußballschauen?
Ja, ich bin ein begeisterter Fußballschauer, ja, weil ich nicht nur jetzt unter der der Zeit der Europameisterschaft, sondern auch die ganzen großen Matches heute, die sozusagen, das heißt Champions League, aber auch große Clubs oder jetzt da wieder die südamerikanische Liga, wo jetzt gerade Argentinien und Brasilien im Finale stehen. Also ich finde Fußball, sagen wir, es trennen zwar 20 Leute am Ball noch, aber ich finde, es ist insofern ein Mannschaftssport oder eine Mannschaftsarbeit, die lange strategisch vorbereitet werden muss und muss sich auch den Partner dagegen anschauen, um den auch zu bezwingen und dann auch mit dem richtigen Strategiekonzept dann an die Sache gehen und dass man dann alle 11 Leute harmonisiert am Spielfeld zum Erfolg bringt. Ich glaube, das ist eine Riesenkunst und da ist der Trainer natürlich auch ein wesentliches Element dabei, dass er das auch schafft, ja, weil viele Einzelspieler sieht man immer, die sehr, sehr gut sind, aber heißt schon lange nicht, dass sie damit zum Erfolg kommen.
Der braucht ein gutes Rezept.
Braucht ein gutes Rezept und ein gutes Konzept.
Gerhard Baumgartner, du bist der Generalsekretär der Fußballergewerkschaft. Du bist sozusagen verpflichtet, Fußball zu schauen. Was hat dich bei der Euro besonders beeindruckt?
Besonders beeindruckt, verpflichtet, Fußball zu schauen. Ich schaue grundsätzlich sehr gern. Ne? Eigentlich quasi das zweite Mal das Hobby zum Beruf gemacht. Zuerst einmal
du warst
Spieler gewesen. Und dann
was
noch,
waren so deine Wurzeln?
Noch einmal. Meine Wurzeln, du meinst, wo ich
ja, herkomme? Ja, wo genau. Du gespielt hast.
Also, ich bin grundsätzlich aus der Obersteiermark, aus Trofeiach, war dann beim GRK im Nachwuchs. Bin dann über Kapfenberg irgendwie nach Wien gekommen und habe jetzt nicht so eine Karriere hingelegt wie der Kurt, ja, aber trotzdem habe ich reinschnuppern dürfen, viel Erfahrung sammeln dürfen. Das hat mir jetzt auch für mein berufliches Leben viel gebracht, weil ich ein bisschen im Profibereich war, auch immer so an der Grenze, Amateurbereich, Profibereich, das ist das Schwierige im Fußball. Ja.
Das genau, stimmt, genau, wenn man das eine kennt, genau, kennt man diese, das andere nicht.
Diese Grenze, ich habe viele Ligen durchlebt, von unten bis oben. Deswegen kann ich, glaube ich, relativ gut das Ganze einschätzen.
Ja. Wie schätzt du die Euro ein?
Die Euro, ja, die Euro war grundsätzlich als Fan, als Zuschauer war sie meiner Meinung nach sehr, sehr attraktiv. Also es waren super Spiele, immer mit den Verlängerungen und sonst irgendwie. Ja, natürlich am Anfang auch mit dem Schockerlebnis vom
Eriksen. Eriksen, ja.
Das war schon auch ein Thema bei uns als Spielervereinigungen. Auch wir sind natürlich auch weltweit vernetzt in der FIFPro. Das war ein großes Thema auch Richtung Überbelastung. Wo wir uns auch wirklich Gedanken machen und wo jetzt auch wieder der Dialog von der internationalen Spielervereinigung mit der UEFA, mit der FIFPro gesucht wird, um große Belastung, die mittlerweile herrscht bei den Spielern, auch eventuell vielleicht ein bisschen zu beschränken. Ja. Da geht es so Richtung, dass zum Beispiel eine Maximalanzahl pro Spiel im Jahr für Spieler angedacht ist.
Also, dass das vertraglich gesichert ist.
Genau, verbandsrechtlich, dass man zum Beispiel sagt, ein Spieler darf so und so viele Spieler in der Liga spielen, so und so viele Spieler im Nationalteam. In die Richtung soll es meiner Meinung nach gehen, weil, Kurt, wir wissen, manchmal muss man die Spieler auch ein bisschen vor sich selbst schützen, weil wenn ein Spieler im Saft ist, in seiner Karriere ist, will er so viel wie möglich spielen. Und man merkt bei mehreren Dingen jetzt in der letzten Zeit, dass das alles schon ziemlich am Limit ist. Ja. Und das ist wieder auch so ein bisschen ein Spielergewerkschaft-Gedanke, dass man sagt, grundsätzlich, es muss nicht weniger Spiele geben. Es ist ja okay, wenn es viele Spiele gibt. Dann müssen die Kader halt größer werden.
Hätten wir weniger arbeitslose Fußballer.
Danke.
Gibt's die?
Dann kann man die Schere vielleicht ein bisschen kleiner machen, die in den letzten Jahren einfach wahnsinnig groß aufgegangen ist, dass es einfach wenige Spieler gibt, die ganz, ganz viel verdienen und viele, die wenig verdienen, ja, dass diese Schere wieder zusammengeht, dass die Kader größer werden. Das ist so eine Idee, die auch noch einmal durch diesen tragischen Vorfall eigentlich noch mehr Feuer bekommen.
Das war natürlich ein Wahnsinn, das sind wir uns alle einig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber hast du das Gefühl, dass die Spieler bei den Spielen jetzt irgendwie nicht topfit wirken? Weil ich finde, das ist etwas, was wir von dieser Euro gelernt haben. Es selbst Nachspielzeiten, da wird einfach Vollgas gegeben die ganze Zeit.
Ich finde, dass die Spieler topfit erscheinen.
Ja,
also
ich finde das ich eigentlich. Auch, ja.
Finde ich wieder schade, weil es jetzt in vielen Sportgeschichten, wo eher der Schritt wieder gemacht wird, eher von Reglements abzugehen und die Grenzen und die Reglements wieder zu reduzieren, weil ich glaube gerade auch das Starkader der vielen Schiedsrichter und sonstiges ist ja eh schon, man schießt da und dann hinterher zählt es nicht und so weiter und so fort. Also ich finde es in Summe gesehen leidet dann irgendwie schon auch der gesamte Sport, wenn zu viele Regeln im Aus sind und der darf nicht spielen und der darf nicht spielen und sind wir sich dann jetzt da einig, was ist da, was kann es, aber auch wieder ein Video überwacht. Also, gibt es jetzt einen Linienrichter, der das sieht und beurteilt oder gibt es das nicht? Weil dann drehen wir das ganze Spiel überhaupt dann nachher, wenn sie gespielt haben, nochmal zurück und sagen, da ist der Pass falsch gegangen und da ist der, und der hat sich da gefallen und den müssen wir jetzt ausschließen im Nachhinein und was ich. Also ich glaube, dass man da schon ein bisschen auch aufpassen muss, um nicht den grundlegenden Spielgedanken nicht irgendwo dann irgendwo in ein uninteressantes Thema zu bringen.
Ich sage immer nur
Straßenverkehr. Ich meine, bin viel auf der Straße und geübter Autofahrer, aber man kann die gesamten Beschilderungen, Reglements, der beste Autofahrer der Welt kann die einfach nicht mehr wahrnehmen. Und jeder, der sagt, ich schaue, dann sage ich, glaube ich nicht, ja. Weil einfach das unfassbar eingeengt ist schon. Fährst du einmal über die Südostern gehst und nimmst alle Schüler ernst, also, das schafft keiner. Inklusive der Bodenmarkierungen, ne? Das schaffst du einfach nicht. Und daher glaube ich schon, und das gibt's ja nicht im Straßenverkehr, gibt's ja in tausend andere Bereiche genauso. All diese ganzen Themen, müssen wir uns wieder irgendwie zu einem freien Leben irgendwo, weil die Motivation und die gesamte, Ekstase, dass Leute sie ausleben können, ist ja genau im Sport das Schöne. Und zu Höchstleistungen kommen, der Fall natürlich mit Eriksen war nicht schön zum Anschauen, war natürlich schlimm. Nur es gibt es halt leider in allen Bereichen des Lebens, dass halt irgendwo einer gesundheitlich auch leider mal drunter leidet. Aber dazu glaube ich, was du ja am besten im da gut, hat es früher, glaube ich, ja sozusagen auch oft Ausfälle gegeben, wo einer halt nicht so fit war und der dann halt leider Randl wieder braucht hat, dass er wieder zurückkommt, ne?
Ja, natürlich, speziell auf Eriksen angesprochen, wir wissen ja mittlerweile, der hat ja alle medizinischen Vorsorgeuntersuchungen gehabt bei den Top-Ärzten in England, in Italien, und trotzdem ist es passiert.
Genau. Also,
du kannst da, glaube ich, machen, was du willst, alles hundertprozentig überwachen.
Gibt's nicht.
Das geht nicht, das kann man nicht, auch gar nicht erwarten, ja, das ist...
Und so wie es ausschaut, geht's ja einigermaßen gut aus. Also man hat ja das Schlimmste erwartet. Also das hätte ja auch noch ganz, ganz anders ausgehen können. Ne?
Ja, das Glück für Eriksen, glaube ich, da sind wir uns mittlerweile ja alle einig, war ja, dass das wirklich, wenn schon passieren muss, dass es dort passiert ist. Ja, weil zwei Meter neben seinem Zusammenbruch waren schon die Sanitäter mit den nötigen Geräten, um ihn wieder zu beleben. Und das ist Gott sei Dank für ihn gut ausgegangen. Und
also wir haben uns auch erkundigt, das ist bei der UEFA, ist das ganz klar vorgeschrieben, wo da der Defibrillator sein muss, in welcher Entfernung, wo das stehen muss, egal ob bei den Zuschauern was passiert oder bei den Spielern. Also das ist schon, man ist offensichtlich auch auf so eine Situation vorbereitet.
Aber trotz aller medizinischen Überwachungen, speziell in diesem Bereich, wo die Spieler ja massiv teilweise belastet werden, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit.
Also das
aber das können wir ganz ehrlich sagen, sich mehr in anderen Sportarten genauso wie das Formel 1, wo der Russell da mit diesem unglaublichen Unfall, dass der da, das hätte es vor Jahren nicht gegeben, dass der da lebend rauskommt.
Genau, also bei der Entwicklung jeder Sportart.
Das muss man ganz ehrlich sagen, und an welcher Schnelligkeit die Leute verloren sind.
70er, 80er Jahren.
Ja, wenn du Formel 1 live erkennst, ich meine, da wundert ja überhaupt, dass da nicht viel mehr passiert, weil ich meine, am Ende des Tages, wie die, sage ich, auch nebeneinander an Höchstleistungen am Limit alle fahren, und da nur einer irgendwo die Nerven verliert, dann spielt sich da ein Massaker.
Mhm. Hast du selber Fußball gespielt?
Ja, natürlich.
Als
Schüler, ja, bist im Land natürlich am Fußballplatz und dann bist du jetzt irgendwie dementsprechend, war aus Burschen heute die Normalität des Lebens, dass man im Land haben alle Fußball gespielt. Mhm. Ja.
Seit wann gibt es denn die Fußballgewerkschaft und wie kam es überhaupt dazu?
Wie kam es dazu? Die Fußballergewerkschaft gibt es seit 1988 und es ist damals dazu gekommen, ich meine, die Geschichte kann, glaube ich, fast der gut besser erzählen wie ich, weil ich war damals zarte 7 Jahre.
Aber du hast sicher öfter gefragt.
Erzähl die Geschichte von Rudi Novotny, von unserem Gründer. Nein, es war damals so, dass ein Rapid war relativ weit vorne in der Meisterschaft. Und dann hat Rapid gemeint, wir brauchen den Spielern jetzt keine Punkteprämien mehr zu zahlen. So habe ich mir das erzählen lassen. Und dann hat es in der Kronenzeitung Überschrift gegeben, Fußballer brauchen eine Gewerkschaft. Und der Rudi Novotny...
Ich glaube, es war der Kurier, oder?
Heute war es der Kurier.
Also, entschuldige. Der Kurier hat sicher angeschrieben. Ja. Und der Rudi Novotny hat damals... das gelesen, diese Überschrift, und ist damals irgendwie auf die Idee gekommen, na gut, dann machen wir das halt. Hat dann einige Spieler kontaktiert, Herbert Prohaska, Heidi Weber, Kutlika, du warst auch da ein bisschen involviert, und dann sind sie zum damaligen Präsidenten, ÖGB-Präsidenten, zum Herrn Benger gegangen, der damals auch
Rapid-Präsident
war. War nämlich gleich einmal diese Vermischung da, und wer ist auf welcher Seite und wer ist auf welcher Seite und wie. Und dann ist das damals gegründet worden. Und ich möchte ja auch jetzt diesen Rahmen hier nutzen. Und ich habe nämlich nachgeschaut, du bist wirklich seit 1.7.1988 bist du Mitglied und nach wie vor Mitglied. 33 Jahre. Und für die 33 Jahre gibt es die goldene Frau Häfner.
Ich bin ja fast gerührt.
Die möchte ich dir jetzt offiziell übergeben. Hier hast du die goldene VF-Nadel für deine 33-jährige Mitgliedschaft.
Und so, wir halten sie in die Kamera vielleicht.
Also das. Ich glaube, ich habe es jetzt alle mitbekommen.
Historischer Tag.
Ich bin Gründungsmitglied.
Na bitte.
Der Revoluzzer.
Österreichische Che Guevara.
Und das ist jetzt auch also wirklich ein gutes Thema, und das passt einfach richtig gut her, weil wir das jetzt gemerkt haben in den letzten Jahren, dass es genau solche Veteranen noch gibt wie Kurt oder auch einen dir bekannten
das schon ganz alt,
Trainer, ja, wo die Spieler als Spieler dabei waren und wo einfach die Spieler aufgrund von Dankbarkeit, Solidarität und einfach wissen, es ist wichtig, diese Institution, die bleiben dann dabei, die werden dann Trainer. Also, jetzt haben wir noch schon in der Mitgliederdatenbank, wir haben mittlerweile 20% unserer 1200 Mitglieder sind eben Trainer und ehemalige, die eben noch im Fußball tätig sind. Und deswegen werden wir eigentlich immer mehr und immer mehr, ja. Und es kommen halt die jungen Spieler wieder dazu, die alten bleiben meistens dabei.
Wie werden die Spieler da unterstützt? Von euch?
Wie die Spieler unterstützt werden.
Also, ihr seid ja quasi der Mediator auch, oder?
Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ich sage immer, wir sind mehr als eine arbeitsrechtliche Vertretung. Mhm. Es gibt natürlich auch Gewerkschaften, wo sagen, ich komme nur hin, wenn ich ein Problem habe. Und das Problem wird dann gelöst. Ja. Wir haben da ein bisschen ein anderes Eigenbild. Ja. Also wir wollen einmal grundsätzlich Probleme einmal schon vermeiden, ja, im Vorhinein, bevor sie überhaupt entstehen. Ja. Da ist sicher der Kollektivvertrag seit 2008 total gutes Beispiel, wie man Probleme vermeiden kann, weil wir haben ja, wie der Kurt weiß und alle, Ende der 90er, Anfang der 2000er wahnsinnig viele Konkurse gehabt, ja, die Verträge waren nicht in Ordnung, Spielern ist Geld versprochen worden, was sie nicht gekriegt haben. Begleitend gibt es natürlich auch das Lizenzierungsverfahren, ja, wo die Vereine jetzt ihr Budget abgeben müssen, wo wir ja drinnen sitzen im Senat 5.
Also wo auch schon solche Konkurse vermieden werden sollten.
Das heißt, das ist eigentlich das Wichtige, dass man im Vorfeld schon Probleme vermeidet, dass sie gar nicht entstehen. Und da sind wir eben in unserer 33-jährigen Entwicklung sehr weit. Das ist für uns dann auch oft ein Problem, jetzt an 18-, 19-jährigen Spieler zu erklären, sei dabei bei uns, unterstütze uns, weil der kann sich nicht vorstellen, dass der Kurtl damals 88 einen Vertrag hat, der halt arbeitsrechtlich einfach nicht in Ordnung war. Und jetzt ist halt schon so viel geregelt, und das ist schon gut so. Und deswegen suchen wir uns natürlich auch andere Bereiche, die Spieler zu unterstützen. Da geht es um Weiterbildungen, da geht es um die Karriere danach. Wir haben jetzt im Moment gerade ein ganz wichtiges Projekt auch, das ist das Camp für die vertragslosen Spieler. Mhm. Das heißt, wenn ein Spieler keinen Vertrag hat, dass er sich fit halten kann.
Und die gibt es, die vertragslosen Spieler.
Ja, wir haben jetzt,
obwohl es so viele Spielerberater gibt eigentlich, oder? Das ist eigentlich komisch. Mhm. Aber ihr habt ein Camp, wie und wo wird da trainiert?
Das findet gerade in Steinbrunn statt, im Burgenland. Da wird von Montag bis Donnerstag ganz normal unter Profibedingungen trainiert, Vormittag, Nachmittag. Robert Ibertsberger ist dort der Trainer. Es sind Top-Bedingungen, wie wenn du halt beim normalen Verein bist.
Es gibt ja auch genug arbeitslose Trainer.
Genau. Es finden Spiele statt. Das ist so gedacht, dass dort auch Managervereine hinkommen, sich die Spieler anschauen. Und das Wichtigste ist eben, dass der Spieler, wir wissen, im Fußball ist es so, man muss einfach immer am Level bleiben. Wenn man da mal 4, 5, 6 Wochen nicht auf Mannschafts-,
also das ist das Wichtigste, dass man auch Fußball spielt in einer Mannschaft und nicht nur Krafttraining macht.
Genau. Und dass der Spieler halt sofort verpflichtet werden kann. Wir haben jetzt vor zwei Tagen, Mario Sonnleitner war bei uns im Camp, war voll fit, Hartberg verpflichtet den Sonne und er ist sofort bereit und braucht nicht irgendwie wieder Anlaufzeit.
Man muss sich zur Gewerkschaft trotzdem meiner Meinung nach was noch anfügen, und zwar die das Aufgabengebiet der Gewerkschaft ist jetzt viel komplexer geworden, das, was der Gernot schon vorher gesagt hat. Aber so der klassische Fall, nicht, wie es begonnen hat und wie es ja lange dann hineingegangen ist in die Nullerjahre, war ja da, zum Beispiel speziell bei Trainern, nicht, Vereine, Trainer, entlässt man ja sehr schnell, wenn zwei Wochen die Ergebnisse nicht passen. Und dann glauben schlaue Fußballfunktionäre, nicht, na ja gut, wenn man den jetzt entlässt, dann ist auch der Vertrag aus, man braucht ihm nichts mehr bezahlen. Nicht. Und das sind sicher schon sehr viele Fälle, dann entweder durch Einfluss der Gewerkschaft vor Gericht ein Vergleich stattgefunden oder man musste eben durch juristische Beratung über die Gewerkschaft vor ein Gericht gehen. Das sind so schon die klassischen Fälle und nach wie vor sicherlich auch ein Hauptanteil, mit denen Sie zu tun haben, zumindest Ihre Rechtsabteilung. Mhm. Weil die Schlaumeier, die gibt sie nach wie vor, nicht? Und glauben, sie können sich dann schneller mal abputzen und ziemlich zurück von der Verantwortung.
Das ist das Wichtigste bei uns, dass wir wirklich, und das ist ja mittlerweile wirklich gut, auch der Dialog zu den Vereinen, der Dialog zur Bundesliga, der Dialog zum ÖFB, ja. Jetzt mittlerweile betrachten sie uns ja auf Augenhöhe, sie wissen, es gibt uns, ja. Das war eben in den Anfangszeiten ganz, ganz schwer. Deswegen waren auch viele Gerichtsverhandlungen wirklich auch notwendig. Das war damals so, weil der Beruf des Fußballers ist nicht als echter Beruf anerkannt worden. Ja, der soll halt kicken und im Ball nachrennen und sonst was und so froh sein, dass er Geld kriegt. So war es ja damals. Ja. Das ist mittlerweile nicht so, nicht mehr so. Und es werden die meisten Dinge jetzt wirklich schon vorher wirklich im Dialog geklärt. Es wird doch nicht gleich geklagt oder sonst
was. Aber das war auch entscheidend in dieser Corona-Phase, oder? Denn wenn das nicht als Beruf anerkannt gewesen wäre, hätten wir nicht mehr begonnen, die Bundesliga zu spielen. Dadurch war das eben, wäre das ein Berufsverbot gewesen und das wäre dann gestoppt geworden. So haben wir müssen, waren wir gezwungen, ein Konzept zu entwickeln, dass man eben spielen kann. Das
ist ja, vergiss wohl nicht die staatlichen Unterstützungen. Auch die hätten dann die Vereine voraussichtlich nicht bekommen. Mhm. Ja.
Also die Spieler sind ganz normal Arbeitnehmer, wie auch in deinen Betrieben Arbeitnehmer sind. Und das war eben, die Kurzarbeit war für den Fußball fast essentiell, sage ich einmal. Mhm. Ja.
Und, wird sich irgendwas nachhaltig verändern, denkst du, durch Corona?
Nachhaltig verändern?
Sind die Spieler ein bisschen demütiger geworden?
Ja, die Spieler waren auch in der Zeit wirklich demütig und sind da wirklich auch den Vereinen entgegengekommen und sind auch in Kurzarbeit gegangen.
Ja,
Hätten sie ja nicht müssen. Ja. Ja. Wir haben im Fußball keine Betriebsräte. Das heißt, jeder Spieler hat einzeln entscheiden dürfen, ob er in Kurzarbeit geht oder nicht. Ja? Mhm. Und somit auf ein bisschen Geld zu verzichten, aber dem Verein dadurch die staatliche Unterstützung zukommen zu lassen. Und das war fast überhaupt kein Thema. Ich meine, es war für uns ein Riesenaufwand, weil wir einfach mit allen Spielern gesprochen haben. Wir haben jeden Spieler erklären müssen, was ist Kurzarbeit überhaupt, was verdienst, das Ganze auszurechnen, das ganze System überhaupt einmal zu verstehen. Ja? Und was sich wirklich nachhaltig auch verändert hat in unserem Dialog, ich spreche jetzt immer ÖFB als Verband, Bundesliga als die klassische Arbeitgebervertretung, wie als Arbeitnehmervertretung, wie es an alle für näher zusammenguckt. Ja. Mhm. Wir haben echt ein besseres Verständnis gekriegt, wir haben viel miteinander zum
Tun gehabt. Hättet euch am Stammtisch setzen sollen, wenn es gegangen wäre.
Wir sind am virtuellen Stammtisch sehr oft gesessen über Skype oder sonst irgendwelche Dinge und das spürt man jetzt auch in der Arbeit, dass einfach wir echt angekommen sind und wir als
Aber da müsst ihr ja wissen, was so ein durchschnittlicher Fußballer in Österreich aktuell im Durchschnitt verdient. Muss ja eine Zahl geben.
Genau, gibt es eine Zahl. Wir haben vor 2 Jahren eine Umfrage gemacht. Das ist eben aufgrund von dieser Schere einfach sehr schwer. Ja. Also wirklich einen klaren Durchschnittswert zu bestimmen. Wir wissen, wir haben Red Bull Salzburg, die sind da, ja, und wir haben der gleiche
Liga. Aber es muss einen Durchschnitt geben.
Es gibt einen Durchschnitt. In der ersten Liga ist der arithmetische Mittelwert, so haben wir das damals erklären lassen, ist an die 5.000 Euro brutto, 5.500 Euro brutto. Wenn man jetzt, wie gesagt, relativ schwer, in der zweiten Liga sind es 1.300, da sind wir eigentlich genau, oder sogar unter dem Kollektivvertrag beim Fixum. Und da gibt's halt immer...
Das verdient oft ein Geschäftsführer in einer mittelständischen Firma oft, ja, also mit ganz anderen auch rechtlichen Verpflichtungen, darf man nicht vergessen. Nicht?
Weil, ja, und auch viel längere Dauer.
Verantwortung. Ja, weil beim Spieler, ich meine, jetzt großer Respekt vor jedem Einzelnen, aber am Ende des Tages ist er, wie du zuerst gesagt hast, mit dem Trainer, aber wenn es ihm nicht gefreut ist, auch weg. Ja, es ist ja nicht so.
Ja, und die Karriere ist natürlich, die aktive ist natürlich viel kürzer.
Aber das, was das Ganze ausmacht, was du zuerst ja angesprochen hast, diese Funktionäre, das sind ja dann meistens auch jene oft, die sitzen ja nur in der Funktion meistens, weil sie auch irgendwie sich kümmern, dass ein Geld an die Kasse kommt. Ja? Deswegen sitzen uns oft als Funktionäre,
sage ich. Aber auch nicht alle.
Nicht alle, du hast schon recht, ja. Aber ich glaube, schauen, das ist ja, und ich kann ja leider Gottes auch im mittelständischen Fußballmanagement sehe ich das ja auch immer wieder, ob Fanatiker, Funktionäre teilweise ja ihre Firmen draufgehen, weil sie alles in den Fußball stecken, was ja auch weh tut, nicht? Weil am Ende des Tages ist er als von Leidenschaft Fußball geprägter und dann macht er für seinen Regionalclub oder was einfach alles.
WWE-Akteur das Beispiel.
Ja, haben wir ja, gibt es immer wieder und viele, die wir alle gar nicht im Detail kennen oder nur immer nachbar, wo man gerade lebt, aber am Ende des Tages ist das auch dann auch ein Trauerspiel und ich glaube, dass die Regulierung im Sport natürlich eine sinnvolle ist, dass da ein gewisses Management und eine gewisse Frage von Einkommen und Sicherheit und natürlich auch Zukunft, was ganz wichtig ist, auch danach. Ne? Das ist wie teilweise auch in der Politik, wenn es die auszuhauen hat. Aber nichts mehr wirst, dann weißt du gar nicht, was du tust. Ne?
Also, das ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Also
aber ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt auch, dass unsere Zuseher das auch mittlerweile auch mitbekommen, dass nicht mehr so die landläufige Meinung, ja, die Fußballer, die verdienen so viel und verdienen so leicht.
Also
und,
ja, aber nicht in Österreich.
Aber definitiv in Österreich nicht, weil wir haben jetzt die Zahlen.
Das ist in anderen Ländern auch noch viel schlimmer, glaube ich, oft, weil oft, wenn die Regulierung in der Form, wie wir es da haben, gar nicht da ist, dann gibt es sicher, die verdienen aber ganz gut und die anderen verdienen gar nichts, ja, oder sehr, sehr wenig, ja, muss der Ferne vergessen. Ja.
Ja. Es bleibt interessant, verzeihen, ich muss dich kurz unterbrechen, weil wir müssen in eine kurze Werbepause gehen. Vorher erfahren Sie noch, was unsere Quizfrage des Tages ist, denn Sie können eine Kurier-Fanbox gewinnen. Dazu beantworten Sie bitte die Frage des Tages, die da lautet, wer schoss das 1:0 für Italien im Halbfinale? War das A, Federico Chiesa, B, Ciro Immobile, C, Lorenzo Insigne oder D, Jorginho? Die Antwort mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at im Betreff Quizfrage 30. Morgen wird der Gewinner in der Nachspielzeit bekannt gegeben. Gleich wird weiter diskutiert. Bleiben Sie dran.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen, beziehungsweise dem Gastgeber eigentlich hier, Toni Mörwald und dem Generalsekretär der Fußballergewerkschaft, Gernot Baumgartner. Und unser Experte vom Dienst ist Kurt Gager. Ja, wir haben gerade ausführlich diskutiert hier, was die Fußballergewerkschaft eigentlich für die Fußballer machen kann. Aber ihr macht das ja nicht nur während der aktiven Karriere, sondern ihr bietet auch immer wieder Weiterbildung an. Was denn zum Beispiel?
Da gibt es mehrere Bildungspartner. Ja. Da geht es jetzt, man kann die Matura nachmachen, wenn man es zum Beispiel vorher nicht gemacht hat. Man kann berufsbegleitend wirklich auf den Profisport abgerichtet ein Studium machen, ja, zu Zeiten, wo man das machen kann, auch viele Online-Geschichten mittlerweile. Weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Wir wissen, irgendwann ist vorbei. Mit 3, 4, 35 ist es vorbei. Man hat dann eigentlich noch 30 Jahre vor sich im Berufsleben. Und darauf sollte man vorbereitet sein.
Und wie
sein.
Wir im ersten Teil festgestellt haben, hat er nicht ausgesorgt, so wie das vielleicht mal war. Oder
Einige wenige schon. Die haben einen Polster, die können sich 2, 3, 4 Jahre über Wasser halten. Aber die meisten verdienen jetzt eigentlich gleich viel wie ein normaler Arbeitnehmer, sage ich einmal. Die haben nicht viel Polster. Und da ist schon noch immer ein Thema von uns, da ist auch die Politik ein bisschen gefordert. Wir fordern seit Jahren ein Berufssportgesetz, wo wirklich auch solche Dinge berücksichtigt werden sollten, dass Sportler eine Übergangspension für Weiterbildung zum Beispiel bekommen, so in der Richtung. Ja, das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache.
Warum ich glaube, in Holland gibt es so etwas.
In Holland gibt es sowas in der Art. Ja, ich war schon bei unserem Herrn Minister, auch beim vorigen Minister, da waren wir eigentlich schon sehr weit. Dann kam Ibiza, dann war das ganze Projekt wieder vorbei. Der jetzige hat es auch am Zettel. Das ist nämlich wirklich auch für den ganzen Sport wichtig. Ich muss mir vorstellen, ich bin jetzt auch mittlerweile Vater von einem 5-jährigen Sohn. Und wenn ich mir jetzt denke, mein Bub wird Profisportler, dann, ja, er kann sich halt über Wasser halten bis 3, 4, 35, aber was macht er dann? Ja? Und wenn es da wirklich ein Modell geben würde, ja, wo man wirklich
Parallel zur aktiven Karriere schon.
Aber wenn man zum Beispiel auch weiß, man gibt jetzt 10 Jahre alles und wir wissen, man muss einfach alles investieren in den Sport, dass man es an die Spitze schafft. Das sind wahnsinnig viele Stunden, viel Schweiß und alles dabei von Kindheit weg. Ja, man muss als Kind anfangen. Dann habe ich 6, 7 bis 10 Jahre Zeit zu performen und Geld zu verdienen. Ich stehe im Rampenlicht, alle klatschen mir zu, alles ist schön. Und dann ist vorbei. Und da ist die Gesellschaft meiner Meinung nach auch wichtig. Und das große Ganze, das auch ein wenig zu honorieren und zu schätzen, damit die Sportler und auch wir Eltern, sage ich einmal, wissen, okay, mein Kind wird jetzt Sportler, aber dann hat es trotzdem noch Zeit, sich einen Beruf anzueignen, um für die letzten 30 Jahre im Berufsleben auch gewappnet zu sein. Das ist für uns ein wichtiges Thema.
Wie ist das in der Gastronomie? Hattest du einen Karriereplan in dem Sinne?
Nein, auch nicht. Habe ich auch keinen, weil ich an und für sich Weinbauer und Landwirt werden wollte. Aber dann haben meine Eltern im 71 ein Gasthaus bekommen, das sie nicht wollten. Da war es einfach so, dass meine Tante hat einen Mähdrescher vorher kennengelernt aus dem Waldviertel. Und dann war das Gasthaus frei und dann hat mein Vater und meine Mutter dann einen Schlüssel serviert gekriegt daheim am Küchentisch. So, das wird das gehört jetzt euch. Und dann meine Eltern sind da mit dem Wirtshaus, obwohl es Landwirte sind. Und dann haben sie es gleich mal niedergerissen, haben sie im Ort alle geschrien, das kann man nicht niederreißen, muss man wieder aufbauen, haben sie wieder aufgebaut. Und dann haben wir mit ihrer amateurhaften Art grundlegend, meine Mutter hat Kochkurse besucht, hat dann Kochen sich angeeignet, mein Vater hat dann Buchhaltungskurse gehabt, Mehrwertsteuerkurse, alles in den 70er Jahren ist erst sozusagen geschaffen worden. Und so ist man dann in diese Branche hineingekommen und ich bin dann eigentlich im Gasthaus aufgewachsen, wie ich dann zur Volksschule gegangen bin und habe mir dann Gefallen gefunden und dann der ausschlaggebende Punkt war dann, meine Mutter war auch immer sehr innovativ, hat dann ein Wildschweinessen sozusagen angepriesen im Herbst und hat dann von Zetteln heraufgeschrieben, Gasthaus Mörwald, Faustbrunn, 24. November, Wildschweinessen, Telefonnummer. Die Leute haben reserviert und haben angerufen und gesagt, wir brauchen einen 8er-Tisch, einen 10er-Tisch und so weiter. Das Gasthaus war gleich voll. Und das Extrazimmer. Und die Leute sind gekommen, da hat es noch keine Vegetarier und Veganer gegeben, also die Leute sind gekommen, haben sich nicht gesetzt, kein Speisgarten aus alle gegeben, das Lokal war nicht allzu schön. Und wir sind einfach nur noch angerichtet und wir haben dann ausserviert, jedes Wildschwein in einer Burgundersoße mit 3 so große Serviettengerl drauf und einer Breitelpapierne. Und die Leute sind gekommen, niedergesetzt, essen am Tisch, Malakoff dort hinterher, Rechnung, nächsten Sonntag gesessen. Das hat mich einfach imponiert. Ja. Und so bin ich halt in das hineingekommen, habe meine Ausbildung gemacht, hat Einfachschule und meine Wanderjahre und die ganze Welt angeschaut und habe dann das eigentlich dann umgesetzt, was ich konnte, von dem überzeugt bin. Und muss sagen, bei jeder Passion, ob es Fußballspieler ist oder Koch ist oder Unternehmer und eine Idee dazu hat, ist immer, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man das auch für sich einfach wahnsinnig gern tut und sagt, damit habe ich auch Freude. Ja. Ist beim Kochen gerade so, ich sage das in meiner Kochschule immer, koch mit den Lebensmitteln, die du selber gern isst und mit denen selber du auch gern arbeitest und mach sie so, wie es dir am besten schmecken und finde dann möglichst viele Fans dazu. Ist eines Tages der Küchentisch zu klein, dann machst du einfach den Rest drauf, bleibt der Küchentisch immer leer, wenn keiner kommt, dann
lass es.
Hörst du wieder auf, dann mach ich. Das haben wir jetzt so nicht gesagt. Aber
das ist eine Alternative.
Aber ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, einfach Dinge, und das ist im Fußball, das merkst du ja auch, wenn du zuschaust heute, ob einer nur spielt, weil er Geld kriegt dafür, oder wirklich, ob er das...
Die Berufung hat, das Hobby zum Beruf machen, das eint euch ja schon.
Vor ein paar Tagen das Glück gehabt, dass ich den CR7 getroffen habe, und habe mir ehrlich gedacht, höchst professioneller Typ in allen Belangen und der weiß genau, was er will. Und das gilt für einen Fußballer genauso wie für einen Koch. Wenn du selber weißt, was du willst und das dann auch so machst und authentisch bist, dann muss ich sagen, Wahnsinn, ja, also wirklich cool. Und wenn man das heute anschaut, sage auch natürlich, warum ist der gerade immer zum richtigen Zeitpunkt, wenn es ums Tor geht. Aber der hat auch offenbar...
Nein, es ist nicht immer nur Zufall.
Ist nicht nur Zufall, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch nicht an Zufälle. Ich glaube, das ist wahnsinnig viel Arbeit auch im Kopf dahinter. Genau. Und ich glaube, dass dieses insgesamte intuitive Denken, der Zug zum Tor passt ja genau für diese Sendung, hat. Und man will einfach damit die Leute begeistern. Natürlich will er umjubelt werden, und aber umjubelt wird ja auch nur mit Erfolg. Ja. Und da muss man natürlich auch immer wieder wissen, wann man den Erfolg jetzt am Zenit hat und dann auch dementsprechend den richtigen Abgang. Das gibt's ja bei allen, bei Autofahrern, bei Tennisspielern, bei allen möglichen, auch diesen Zenit zu erkennen und sagen, das ist jetzt meins, wo ich eigentlich glaube, dass ich jetzt nicht mehr sozusagen viel weiterkomme. Aber da muss man wissen, wie man sich dann auch dementsprechend setzt für die Zukunft.
Was ich finde, was auch noch super zum Vergleichen ist, in deiner Passion und im Fußball. Also das, die Spieler, wenn man sagen wir, nur unter Anführungszeichen Koch ist, ist man vielleicht auch irgendwo Arbeitnehmer und angestellt und kocht halt irgendwas, ja. Und die Spieler sind jetzt mittlerweile, weil du in CR7 auch genannt hast, mittlerweile wirklich eigene Unternehmer und Unternehmen. Ja. Und das ist bei euch dann auch. Ja.
Ist ja bei uns genauso ein Teamsport.
Wenn ich dann den Schritt heraus mache, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie ganz an die Spitze, dann wie halt Unternehmer, ich habe dann ein eigenes Lokal, ich bilde mich weiter, ich ordne dem alles unter. Und so ist es im
Weil ist ja, bei uns ist entscheidend, jetzt kann ich kurz sein, was ich will, aber dann ist mein Horizont relativ begrenzt, was ich positiv oder für mich erledigen kann. Ja. Um es ökonomisiert zu einem Wirtschaftsbetrieb zu machen, brauchst du natürlich auch vertraute Leute, mit denen hast du nicht nur Vertrauen und die arbeiten für dich, sondern mit denen, das ist Family. Ja. Also wir pflegen mit unseren Leuten, und das haben wir vorher schon gemacht, viel in Mitarbeiter investiert, um sich auch dementsprechend, dass die auch ihr Auslagen haben finanziell, aber sich wohlfühlen, weil dann sind sie auch entspannter bei der Arbeit und können sich viel mit mehr Innovation und mit mehr Ideen einbringen, als wie wenn der nur Gehaltsempfänger ist. Ja. Also das ist eine ganz andere Geschichte, und die muss ich mal so anschaffen. Und ich sage, ein guter Mitarbeiter ist dann ein Mitarbeiter, wenn er sich mit seiner Arbeit, ja, insgesamt mehr macht aus dem, was ihr Lazo anbringt, weil dann brauche ich ihn ja nicht. Ja. Also, und das ist beim Fußball dasselbe. Wenn alle Spieler im Grunde insgesamt sich gut koordinieren, gut verständigen, und da ist auch notwendig, dass auch die Beziehungen untereinander doch funktioniert, und mir kann keiner erzählen, das ist Arbeit, das ist privat und das gehört nicht zusammen. Es ist eine unglaubliche wichtige Vermischung, und darum pflegen auch wir außerhalb unseres Jobs, und wir dann gar nicht so extrem trennen, dass man miteinander viel auch gestaltet tut und sich ansieht und auch in dem Thema komplex immer weiter tüftelt, wie man noch was anders und besser machen kann. Und da reicht es nicht, dass nur ich das besser empfinden will, sondern so ein auch alle Beteiligten daran, an dem Prozess teilhaben, ja. Und die müssen dann auch irgendwann einmal auch alleine gehen lernen und alleine denken und arbeiten und dann irgendwann einmal selbstständig auch in der Position Karriereleiter hinaufsteigen und dann selber mal Chef zu sein. Natürlich mit dem Gewissen, weiß ich auch, wenn man sich die jahrelang ausbilden, irgendwann wollen sie auch am Ende des Tages ihr eigenes Restaurant haben. Ist ja auch verständlich.
Naja, ja? Kommt drauf an. Es ist ja nicht nur ein Name, Mörwald, das ist ja mittlerweile eine Marke geworden. Und da arbeitet man vielleicht auch.
Aber die ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern ja auch durch eine gewissen, sage ich mal, Hartnäckigkeit, Engagement und auch natürlich einer gewissen Fangemeinschaft. Und ich meine, dass wir heute sozusagen auch eine Marke entsteht, ja auch wenn sie am Markt bekannt ist, weil sonst ist ja keine Marke, ja. Diese Bekanntheit hat ja auch immer irgendwie mit hinterlegten Leistungen in verschiedenen Bereichen zu tun. Ob das jetzt Produkte im Shop sind, ob das die Kochschule ist, ob das die Restaurants sind, die Hotels, Catering. Also eine Vielfalt von Dingen, die sich damit auch sozusagen unterscheidet von anderen, wo dann irgendein Gast ein Erlebnis bekommt, was er vielleicht sonst nichts kriegt. Und bei uns, ob es uns jetzt gibt oder nicht, das hat man in der Corona-Zeit gesehen, als Leistungsträger ist jetzt, werden die Leute nicht verhungern. Nicht? Also überhaupt nicht. Aber nur wir schaffen halt einen gewissen emotionellen Wert, einen Erlebnischarakter, und da braucht man wieder alle Spieler. Sprich, und bei uns gibt es auch eine Spielkultur. Also bei uns im Unternehmen gibt es also keine Hausordnung oder sonstige Sachen, sondern eine Spielkultur, wie wir miteinander umgehen. Ja? Wir spielen uns quasi den ganzen Tag, ja, mit Lebensmitteln und mit Menschen und schauen, dass wir da einfach was Gutes zusammenbringen, wo andere Menschen, nämlich die Gäste, sagen, wow, taugt mir und ich finde daran Gefallen, und ein Schnitzel kann man so oder so machen. Ja? Gleicher Wareneinsatz, gleicher Personaleinsatz, das eine schmeckt, ja, okay. Und bei einem sagt, wow, das war richtig gut. Ja? Und erinnere mich lang drauf, weil der Wellenschliff einfach da war, weil einfach im Grunde die Temperatur, weil das Fleisch in seiner Qualität und von der Gleichmäßigkeit, wo du sagst, super, ja. Und
wir kriegen schon Hunger.
Ein guter Schnitzel ist zum Beispiel für einen Koch immer ein guter Gradmesser. So wie ein guter Fußballer, sage ich immer wieder, Elfmeterschießen ist immer so ein Thema, ne? Also immer, der hat noch keinen Elfer geschossen. So. So, jeder Fußballspieler, ja, sollte auch die Liga, wenn es darauf ankommt und dann die halbe Mannschaft, die jetzt schon ist, austauscht wird und dann neue sind und die haben noch nie einen Elfer geschossen, ist natürlich ein Loserparty. Ja? Strategisch für einen Trainer eine Katastrophe, weil jetzt hat er die Guten alle ausgegeben und jetzt hat er die zweite Garnitur und die haben alle noch keinen Elfer geschossen. Also, kann nicht sein. Also, es gehört genauso wie dazu. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit jede Woche trainiert. Ganze Woche Wienerschnitzel, nächste Woche Zwiebelrostbraten, dann die beste Lasagne, dann einfach die beste Sauce Bolognese und den besten Erdäpfelsalat, weil diese Standards notwendig sind, um hier einfach insgesamt als Team erfolgreicher zu sein. Weil es ist nicht gut, wenn nur einer ein gutes Schnitzel machen kann und dann ist der mal nicht da, dann gibt's das nicht. Und
man genauso muss erfolgreich sein durch Standards, ist im Fußball.
Ja, ich und wenn man den Freistoß jetzt auch geschaut hat, da bei Dänemark, also war ja sensationell, oder? Das war Dänemark, ja. War doch ein Wahnsinn, oder? Also das ist ja wirklich unglaublich. Und wenn du auch schon hast, wie der Kane gehupft ist, also wirklich, wenn der um 5 Minuten höher hupft, ist der, geht es ja nicht aus. Ja? Mhm. Aber und wenn der vielleicht um 3 Sekunden früher wegspringt, hätte er die Höhe vielleicht gehabt und so einfach ist. Und diese 100% zu erreichen, ist oft dann ganz, jeder macht in seinem Job, egal was er tut, auch immer seinen Job in der Zeit. Darum ist ja das Leistungsdenken immer nur in Zeit zu messen, auch nicht immer ganz richtig. Ne? Weil der eine bringt eine Stunde mehr, weil der andere weniger. Genauso im Spielfeld. Der eine ist halt 90 Minuten an Bord und bringt halt wirklich was
aber
weiter.
Aber ich glaube, das Spannende ist ja, alles, was du jetzt da aufgezählt hast, diese Eigenschaften, ja? Das war ja eine Vielzahl an Eigenschaften, kannst du ja in Wahrheit niederschreiben und das ist ja alles branchenübergreifend. Du musst halt in jeder Branche nur erfolgreich sein mit diesen Eigenschaften.
Ja, ja, und du musst deine Marke auch sein, immer ja, wieder neu
so, erfinden. Zum Beispiel, du wirst ja selber wissen, früher war das eher als autoritär geführt.
Ja, gibt's auch.
Es hat einen Chef gegeben, die Angestellten haben müssen kuschen.
Genau. Also, da gibt's ja, das sagte ich schon mal, mehr, die Küche war früher in allen großen Grandhotels und überall im Schiff und in königlichen Häusern, war die Küche immer im Keller. Und das ist schon auch mental ein Wahnsinn. Verstehst du, wenn du in die Arbeit in den Keller gehst?
So,
und die Küche, wenn man das heute hergibt, in jedem Haus hat sich die Küche von einer Küche im Abseits, das ist das Esszimmer frickt, und die Küche, ich habe mich irgendwie versteckt, hat sich jetzt alles in das Zentrum verlagert, weil dieser Akt des Essen und Trinkens ein ganz ein wichtiger Bereich ist, weil man mit dem auch Freude erzeugt. Und mit wem esse ich, mit wem sitze ich um die Schwemmlohne ein, was das ist ja, was koche, das hat ja auch immer einen Wert. Und genauso ist ja einer Gegner, wo ich sage, auf wem stellt man jetzt ein, mit wem willst du das tun? Und natürlich auch, wie es jetzt morgen im Finale ist, das Publikum dazu, kommt ja auch dazu.
Was kocht man denn am besten,
du siehst es ja in eurer Branche.
Ja.
Es war sicher, wird wahrscheinlich jetzt auch noch aktuell sein, aber sehr viele gute Häuser, speziell in den Urlaubsdestinationen, die immer graunst, ja. Sie bekommen kein Personal und Personalmangel und vor allem gutes Personal. Und wenn man heute schaut, wie die Leute oder die Hotelbesitzer Leute lukrieren, ja, die locken die mit, die dürfen die jetzt ihre Annehmlichkeiten benutzen, dort Swimmingpool. Sie haben ja mittlerweile schon fast keine so Abstellkammer mehr zum Schluss.
Mitarbeiterhotels.
Oder sogar teilweise Häuser, die angemietet wurden. Genau. Da sieht man, wie der Standard gestiegen ist und wie die Leute erkennen, was müssen sie in gute Mitarbeiter investieren, weil dann habe ich ja einen guten Betrieb.
Aber das ist ja auch unsere Branche einzigartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Spricht ein bisschen auch, was der Gernot zuerst gesagt hat. Da hat man auch früher leider Gottes ein bisschen zu kurzfristig gedacht, weil man hat gerade, wie du sagst, im Urlaubsbereich, hat man Leute vom Markt geholt, hat sie eigentlich in der Saison und hinterher und nachher war eigentlich, vorher und nachher war eigentlich wurscht, was die eigentlich tut und wo er sein Geld herkriegt. Ja? Und wir beschäftigen uns mit dem Thema Arbeitszeitmodell ja schon über 30 Jahre, habe dazu auch eine Arbeit geschrieben. Also eine Flexibilisierung eines Arbeitszeitmodells muss auch sein über einen Jahresbereich, wo die Leute wirklich wissen, ich bin gesaved und brauche mich jetzt wieder nach 2-3 Monaten wieder jetzt einen neuen Job irgendwo bewerben und mache dann wieder nichts. Sondern ich glaube, erfolgreich kann man auch wieder nur langzeitmäßig sein, wenn man in seine Leute permanent investiert. Auch wenn der Betrieb das oft nicht immer hergibt, muss möglich sein, Leistungen dann zu bringen, wenn sie notwendig sind und einzufrieren, die Arbeitszeiten, und dann wieder dementsprechend fit zu sein, wenn man es wieder braucht. Und ich glaube, diese Dynamik ist im Fußball ähnlich so. Ja? Du hast dann auch wieder Wochen, wo es halt zwei, drei harte, wenn du was erfolgreich bist, automatisch kommst du dann in die höheren und besseren Ligen und spielst dann in der Champions League. Dann kannst du sagen, ja, der, kann der Spieler natürlich nicht jetzt im in der nationalen auch noch nicht spielen, oder der ist im Club jetzt und so weiter. Sondern, ja, wenn er gut ist, natürlich spielt er dann zwei, drei Mal. Und das ist auch gut so, weil im Grunde will er das ja auch. Ja? Ich möchte jetzt auch nicht dann daheim sitzen, wenn ich gut drauf bin und der von den großen Matches nicht geben, weil ich das Reglement schreibe vor. Du musst jetzt daheim sitzen und musst du das im Fernsehen anschauen. Ich meine, das hält ja keiner aus. Ja? Das ist,
wo schaut ihr morgen im Fernsehen? Zu Hause?
Ich werde zu Hause schon.
Zu Hause? Gut.
Ich schaue mit bei Ex-Kicker in einen Gasthaus, der ein Freund von uns hat, ein Gasthaus,
am
der hat beim Blitzen jetzt.
Da wird gefacht.
Wir haben am Sonntag, 21 Uhr, wir hören morgen früher auf und am 21 Uhr mit allen Mitarbeitern.
Ah, wirklich? Das ist ja cool.
Im großen Festsaal, große Leinwand.
Jetzt die wichtige Frage, was gibt's zu essen beim Finale?
Und dann schauen wir dann ordentlich Fußball, weil das ja auch, gleich eine Antwort auf deine Frage, weil sie auch wieder ein Spirit ist. Ja, das, was ja, glaube ich, in der ganzen Geschichte im Mannschaftssport oder im Mannschafts- oder Teambewerb in allen Bereichen, der Spirit so wichtig ist.
Immer ein Thema wichtig ist, ja.
Auch wieder, es gibt immer in allen Bereichen Schwächere und Stärkere, aber dann werden auch wieder Schwächere mit abgeholt, ja, und sind dann auch Teil des Ganzen. Und das macht es so interessant, weil die fühlen sich dann ja auch stolz. Und da hat man jetzt, war das heute oder gestern, irgendwo in der Geschichte, glaube ich, so eh von den Italiener, dass sie auch unheimlichen Fancharakter sagen, alle, wir auf der Bank sitzen und so weiter, gehören zum Kader dazu, das sind nicht irgendwie Ausgesonderte, sondern die müssen, die sind alle
untereinander
stolz.
Aufgabe,
ja, und jeder weiß, und wenn er jetzt einspringen muss, muss er da auch alle Standards auch beherrschen und können. Und das ist nicht nur der Ersatzspieler für 5 Minuten, sondern ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das Team in sich weiß, und wenn dann einmal ein paar ausfallen, was ja immer wieder vorkommt, gibt's bei uns auch. Da passiert einmal einer, schneidet sich mit dem Finger und was auch immer.
Wird dann eingewechselt.
Ja, na, muss, oder dann, wir müssen es oft kompensieren, weißt du, müssen dann einfach über verschiedene Posten, über den Gabmaschee und über den Automatier und über den Rotesi-Sossi dann übergreifend irgendwo einmal wo Arbeiten gemacht werden. Und da kann auch nicht der Partisi sagen, nein, er greift jetzt da am Gabmaschee nichts an oder sonst was, sondern da muss man dann auch zusammenrücken, dass über
eine Mannschaft.
Von der ÖFI einer aufgeschossen wird, aus welchem Grund auch immer.
Ja? Die Reihen müssen geschlossen sein.
Genau, die Reihen müssen geschlossen sein. Und dann kannst du marschieren. Genau.
Wir kommen mal in die Küche und erzählen so ein paar Fußball.
Und zu deiner Frage, was gibt es zum Essen? Weil ich ja natürlich auch kein Geheimnis das mache, ich bin erstens mal bekennender Europäer, daher tickt natürlich meine Leidenschaft natürlich mehr für Italien als für England, wo ich den englischen Fußball unglaublich gerne mag und auch
die
England.
Die englische Küche auch?
Auch die englische Küche wird leider Gottes immer zu Unrecht kritisiert, ganz im Gegenteil, ich finde sogar küchenmäßig und auch servicemäßig ist England aufgrund auch seines unglaublich tollen Potenzials an Gästen, was sie in England eigentlich haben, haben die einen relativ hohen Standard, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber sie lernen dann Essig über ihre Pommes oder
so? Nein, stimmt nicht, ganz im Gegenteil.
Aber normalerweise, Toni, bei uns kennt ihr von dort nur Fish and Chips.
Ja, aber ich finde trotzdem in England, ich muss ehrlich sagen, bin viel auch in England, wir machen wirklich einen großen Job, ganz tolle Servicekultur, und auch eine unglaubliche Qualität in der Küche, das darf man echt, muss man echt einmal klarstellen. Natürlich gibt's wie überall, dort wo es nichts einsetzt, kommt nichts aus. Das ist wie überall. Wenn du mit nur 15 Lebensmittel arbeitest und ja, was willst du,
ich meine,
ein gutes Essen besteht immer 50% aus den Lebensmitteln, 50%, was die Menschen daraus machen. Und das ist eben ein entscheidender Punkt. Und wenn ich von den Lebensmitteln schon mal keine Bereitschaft habe, dementsprechend eine wertige Qualität auf den Tisch zu bringen, dann tue ich mir auch das gute Koch und Handwerker natürlich auch schwer, die Leute in Ekstase zu versetzen. Das ist irgendwie nicht möglich. Ja.
Gut, jetzt erzählen wir, versetzt man sie morgen
und in Ekstase. Morgen machen wir ein ordentliches erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Erste Halbzeit Vitello Donato, ja, ein bisschen italienisch, also Vorspeise. Und nachher gibt es einfach klassische Pasta und wir werden nebenbei ein schönes Bistecca auflegen. Und ja, werden wir schauen, was der Tag so bringt. Und
Tendenz ist ganz klar. Ganz
ja, man muss ja auch irgendwo grundlegend Ziele setzen und sagen, das ist, glaubt man jetzt daran. Ja? Und ich meine, wie so oft im Fußball, hat man ja gesehen, keine Holländer mehr dabei. Also die Deutschen, ja, da jetzt da irgendwo ein deutscher Sender irgendwo noch gehört, da die reden ja immer noch, wie wir uns dabei waren. Also das ist ja unglaublich. Also,
die haben es noch nicht verstanden. Was ist deine Tendenz für morgen?
Meine Tendenz, ich glaube auch, tendiere auch eher zu Italien.
Zu Italien.
Grundsätzlich ist ja bei mir immer, dass ich immer neutral bin. Ja, ich bin für alle Spieler da.
Für alle Spieler. Und
für Österreich natürlich, aber grundsätzlich für alle. Aber ich tendiere ehrlich gesagt auch zu Italien.
Gibt es dieses Jahr eine Bruno-Gala? Vielleicht erzählen wir das noch kurz.
Aber vielleicht noch eine Sache. Weil am Ende des Tages jetzt wirklich Italien morgen Europameister wird, dann kann man ja eigentlich fast sagen, Österreich ist Vize-Weltmeister geworden.
Genau, Vize-Europameister.
Vize-Europameister, ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja auch haarscharf, oder?
Eine Kniescheibe hat uns getrennt.
Ja, na, das
werden wir morgen.
Das Quäntchen Glück, also, was wirklich unserem Team auch
ich
sagen,
mein Gott, Belgien, bei all, Spanien, oder?
Bei all der großen Kritik mit der Nationalmannschaft, ja immer wieder, das weißt ja du, Kurt, aus deiner Vergangenheit, immer kritisiert wird, der Trainer, die Spieler, der und der, wird immer alles kritisiert. Aber ich finde, dass das wirklich eine unglaubliche tolle Performance war und es hätte mit dem Quäntchen Glück auch wir vorne sein können. Nicht? Weil der 2-1 Abstand war jetzt nicht so gravierend und die Chancen, wenn man es gesehen hat, hat man gemerkt, also wir machen da einen Top-Job.
Ich finde es eh toll, dass die Leistung speziell in den beiden Spielen Ukraine und Italien wirklich auch in der Bevölkerung anerkannt wird und wirklich auch gesagt wird, dass es wirklich zufriedenstellend war für alle, weil wir kennen unsere Mentalität auch, ja.
Den Hörgler.
Himmelhoch ja, auch zu Tode betrübt.
Aber die muss man über.
Das finde ich diesmal wirklich gut, ja, dass es wirklich durch die Gesellschaft anerkannt wird, dass die wirklich einen tollen Job gemacht haben. Und da kann man uns nur wünschen, dass es so weitergeht, ne, bei den nächsten Qualifikationsspielen.
Auch hier alles beizutragen, dass man natürlich auch den Teamgeist und das Team in sich auch so behält. Das ist ja, weil es war das Anfang, ein paar Brüchen weg, dann hast du ja auch gleich wieder...
Gut, aber gestern der Präsident des ÖFB und der hat ja uns versichert, und das stimmt ja auch, ist ja eine relativ junge Mannschaft. Nicht? Da werden die nächsten Jahre maximal vielleicht ein, zwei Spieler
nicht mehr dabei sein,
wenn überhaupt. Aber wir haben wirklich eine junge Nationalmannschaft. Ja. Also, die könnte schon auch für...
Aber die jüngste aktuell im jetzigen ist England.
Jetzt im Raster ist
aktuell ist die jüngste
Fähigkeit.
25,3.
Ja. Das wissen wir beide.
Ne? Uli, danke fürs Stichwort vorher, für die Bruno-Gala. Wir haben ja gesagt, wir machen andere Dinge auch. Wir sind jetzt auf der Veranstalter der Bruno-Gala. Und heute gibt es schon was Besonderes, weil es gibt die 25. Bruno-Gala heuer. Also wir feiern ein Jubiläum. Sie wird stattfinden. Sie hat voriges Jahr auch stattgefunden, aber als kleiner Fernseh-Event.
Keine Gala,
sag ich einmal.
Wir haben
wieder als richtige Gala am 4. Oktober in der Wiener Stadthalle. Ja, also wir wollen da
ein bisschen größer.
Und vielleicht gibt es dann auch eine große Überraschung, ist ein Fest der Spieler seit 25 Jahren. Wir wollen die Gala auch ein bisschen weiterentwickeln. Der ÖFB-Präsident war gestern auch da. Und wir arbeiten da an einem schönen Konzept. Schauen wir mal. Und vielleicht können wir da in Kürze was Schönes und Gutes auch.
Wer macht das Catering bei der Bruno-Gala? Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht ergibt sich noch eine Zusammenarbeit. Bitte unterschreibt es auch auf unserem Nachspielzeit-Trikot. Schau gerne.
Sehr gerne. Ich bin immer dabei.
Auf den Stammtisch entstehen Geschäftsverbindungen.
Ja, natürlich. Haben wir ja gesagt. Am Stammtisch entstehen
die wirklichen Deals.
Gestern, wenn wir schon beim Deal sind,
sucht einen Platz.
Gerhard Huber, eine Kurier-Fanbox gewonnen. Der hat gewusst, Antwort B war richtig. Uniforia hieß der offizielle Spielball der Euro. Heute wollen wir wissen, wer schoss das 1:0 für Italien im Halbfinale? A. Federico Chiesa, B. Ciro Immobile, C. Lorenzo Insigne oder D. Jorginho. Ihre Antwort, die melden Sie bitte an emstammtisch@kurier.at und in Betreff Quizfrage 30. Danke fürs Dasein. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Super, schön. Fühlt sich wohl am Stammtisch.
Der Gastgeber war da, sehr gut, hat uns gefreut.
Toni.
Danke, Gernot.
Danke für die Einladung.
Viel
danke,
Glück.
Danke.
Für die nächste Spielzeit und danke natürlich auch Kurt Gager, dem Gründungsmitglied der Fußballergewerkschaft und seit heute mit der goldenen Nadel ausgezeichnet. Ja, wir sehen uns morgen wieder bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier. Morgen kommt Martin Hieden zu uns und Elmar Oberhauser. Ich freue mich, denn morgen ist Finaltag. Bis dann.